Ja, ist natürlich die Frage aller Fragen, die wir heute Abend da beantworten wollen. Ja, vielleicht noch mal einen Satz, du hast ja richtig angesprochen, so die gegenwärtige Aufarbeitung, ne, der Wende und diese offizielle Lesart mit dem Höhepunkt der Vereinigung. Und ich weiß schon, dass das die Schwierigkeit ist, auch für Linke, sich irgendwie positiv erstmal zur Wende in Beziehung zu setzen, so als historisches Ereignis. Und das ist dann heute auch ein bisschen mein Part. Und dann auch noch einen wirklich richtig radikal kritischen Blick auf die DDR zu werfen. Das finde ich ist eine wirkliche Schwierigkeit, das verstehe ich auch irgendwie und ich bin einfach ausgesprochen erfreut darüber und finde das ganz toll, dass die Veranstalter heute diese Frage überhaupt unter Linken zur Diskussion stellen. Die haben diesen wirklich tollen Satz da in ihrem Programm auch für heute Abend geschrieben, dass Schweigen soll, also das vom Kommunismus sozusagen, ich versuche mal zu zitieren, schweigen soll, wer von der DDR und vom Stalinismus nicht reden will. Also das finde ich einen ganz tollen Ansatz und genau in dieser Weise will ich da heute dann drei Thesen so versuchen darzustellen, warum Linke so so maßvoll oder bis gar nicht kritisch auf die DDR immer gucken und Angst haben, sich da eine heilige Kuh zerfleddern zu lassen, aber warum es eben notwendig ist, um überhaupt über Perspektiven, über Zukunft nachzudenken. Ne? Das ist nämlich nicht nur die Frage, wie war der Kapitalismus und wie was wollen wir von dem nicht mehr in die Zukunft retten, was ist die Alternative dazu, sondern wir müssen auch über die Alternative zur DDR und zum Stalinismus reden. Das ist, denke ich, heute so ein bisschen der Hintergrund, die Hintergrundproblematik dieser Veranstaltung und ich freue mich darüber, heute diskutieren zu können. Weil ich sehr, sehr wichtig finde.
Ja, wie gesagt, wir sind im Jahr der Wendefeierlichkeiten, also muss man ja sozusagen Kritik in zwei Richtungen dann üben. Sie hatten gerade drei Thesen angesprochen, wie sehen die denn aus?
Die drei Thesen, ja, ist ja natürlich nur die Thesen nochmal in drei Sätze fassen. Na gut, ich versuch's mal, klar, also ich versuche das, was ich eben da gesagt habe, nochmal so zu erläutern, ne, dass ich versuche Ursachen, warum, festzustellen, warum eigentlich die Linke sich so schwer tut, auf diese gegenwärtigen offiziellen Verzerrungen der Realität zu reagieren. Nicht wirklich was Originäres Eigenes zu entwickeln, sondern immer nur wie so ein Reflex immer zu reagieren, sagt die Rechte das, ruft die Linke, nein, so war es nicht. Also das ist einfach kein guter Ausgangspunkt für eine Linke-Kritik. Und in drei Thesen versuche ich zu sagen, warum ich denke oder in welche Richtung so eine linke Kritik gehen sollte. Das ist einmal, versuche ich zu beschreiben, dass die Linke einfach nicht begriffen hat, dass die ganze, also jetzt nur auf die DDR bezogen, ne? Das müsste man, kann man natürlich auch noch auf SU und weiter, aber heute Abend ist ja die DDR so ein bisschen im Fokus, dass die Linke einfach nicht diese Entstehungsgeschichte der DDR richtig begriffen hat. Also einfach nicht begriffen hat, wenn man sich nämlich genau anguckt, was danach 45 passierte, ist nicht der Kommunismus zur Macht gekommen, sondern da ist eine einzige Fraktion, nämlich die Moskau-Hörige, ne? Also sozusagen diese stalinistische, der eine Flügel innerhalb der kommunistischen Bewegung ist zur Macht gekommen. Und die ganzen anderen, die es also einfach noch gab, die sind einfach ausgebotet worden. Gut, das ist die Frage, ob die es besser gemacht hätten, aber auf jeden Fall ist das erstmal eine historische Wahrheit, der man nachgehen muss und die einfach immer vergessen wird. Und eine zweite These ist, dass ich denke, dass die Linke nicht begreift, wie verheerend die Folgen gewesen sind, angesichts der Tatsache, dass diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal bürgerlichen Rechte, die Arbeiterbewegung sich ja erkämpft hatte, wie Streikrecht oder Versammlungsrecht oder Demonstrationsrecht, dass die in der DDR einfach nicht wieder belebt wurden. Ne? Faschismus gab es die auch zum Teil nicht, aber auf jeden Fall hat sie nicht angeknüpft an diese bürgerlichen Rechte. Und ich glaube, in Nichtachtung von solchen Bürgern, ich nenne das mal bürgerliche Rechte, das ist natürlich eine Provokation, darüber wird dann heute Abend diskutiert werden, denke ich, aber dass sie nicht begreift, wie wichtig die sind, um überhaupt irgendeine eine Mitbestimmung, Partizipation oder der von Arbeitern und Angestellten zu ermöglichen, dass sie nicht begreift, wie wichtig das ist und dass sie eine Folge davon ist, dass wir eine völlig atomisierte und kampflose Arbeiterbewegung und Arbeiterklasse hatten dann in der DDR mit allen vielen, vielen weiteren Folgen, die wir noch diskutieren werden. Da ist ja heute noch eine Kollegin da, die wird das sicher beschreiben. Und die dritte und wichtigste wahrscheinlich These, hoffe, ich bin jetzt hier nicht zu lang, aber du hast mich nach den Thesen gefragt. Die dritte und letzte These, die ich versuche zu entwickeln, ist, dass es schon natürlich eine Kritik gibt. Also Linke hat natürlich eine Kritik an der DDR. Sie sagt eben, das ist alles nicht richtig. Das, die eigentlich gute juristische Form oder die eigentlich gute Form des, der Entprivatisierung, der Verstaatlichung, ist nicht gut durchgesetzt worden. Und das sind dann teilweise subjektive Fehler. Die Leute haben die auch nicht genutzt, die Strukturen. Also sie machen so eine Zweiteilung. Einmal sei es schon irgendwo in der sozusagen oben, ich fummel mit meinem Arm mal hier irgendwo in der Luft rum, oben in der Gesellschaft sei ein gutes Eigentumsverhältnis, ein juristisch eben Verstaatlichung, Eigentumsverhältnis geschaffen worden, das aber noch der richtigen Umsetzung bedarf. Und das halte ich für einen ganz fundamentalen Fehler. Das ist natürlich auch eine theoretische Angelegenheit, aber müssen wir uns eben den Kopf machen. Die Frage ist wirklich, was ist Verstaatlichung? Ist es wirklich eine Endprivatisierung? Ist es wirklich eine höhere Stufe der Vergesellschaftung oder ist es vielleicht sogar ein Rückschritt? Ist es sozusagen noch weniger als das, was uns ein nicht kollektives Privateigentum im Kapitalismus bietet? Also das sind ganz komplizierte Fragen, aber ich denke, da müssen wir uns ranmachen. So in diese Richtung werde ich da versuchen zu argumentieren.
Ja, jetzt steht in der Veranstaltungsankündigung ja unter anderem, dass die DDR eben mehr war als eine Diktatur und dass es vor allem in den Anfängen auch Hoffnung gab, nämlich irgendwie auf den Kommunismus und die Befreiung des Menschen. Unter anderem, allerdings wurden ja dann auch viele Kommunisten, kritische Kommunisten, sage ich mal, eingesperrt und so weiter. Ja. Gibt es denn dann sozusagen auch positive Punkte, auf die man als moderne, als neue Linke Bezug nehmen kann?
Naja, du hast es ja völlig richtig beschrieben. Natürlich, also das hatte ich in dieser ersten These versucht anklingen zu lassen. Es gab eine große Hoffnung auf erneuten, schon nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, nach dem Faschismus. Also ganz klar, es gab eine große Hoffnung. Nicht zuletzt sind viele gute kritische, auch bürgerlich kritische, aber auch sozialistische Schriftsteller, Intelligenzler in die DDR gekommen. Das denke ich schon. Meine allerdings, so ich habe da ziemlich viel zu geforscht, also das sage ich jetzt nicht nur so aus der Mütze, weil ich bin Historikerin und Zeithistorikerin, konnte viel dazu arbeiten, zum Beispiel auch zum 17. Juni. Und da muss ich mal sagen, so auch aus meiner günstigen Position von heute das beurteilen zu können, 53 hätte man sehen können, denke ich, dass dies also nicht ein sozialistischer oder ein alternativer Staat zur kapitalistischen Entwicklung war, ne? Die Arbeiter, die da gestreikt haben, die wollten keinen, das ist nachgewiesen, die wollten keinen Faschismus, sie waren keine Reaktionäre. Die wollten einfach einen Staat, der ihren Interessen nachkommt und haben gemerkt, das ist nicht ihr Staat. Also ich denke, dass diese ganze Frage des Aufbruchs und des Aufbaus im Wesentlichen um 53 vorbei war. Es gab ihn dann noch, es gab da ja noch das Phänomen des sozialen Aufstiegs, der Möglichkeit von Arbeitern und kleinen Angestellten zu studieren und aufzusteigen in der sozialen Hierarchie. Das hat sicher nochmal bis in die 60er Jahre hinein nochmal so einen kleinen Bonus, sage ich mal, gebracht. Ne? Ist ja auch eine tolle Sache. Aber wenn man so auch Leute liest, die dann auch Intelligenzler und so, die dann rübergegangen sind, Kantorowitsch oder so, die haben es natürlich schon vorher begriffen, dass das kein Arbeiterstaat ist, dass das keine Alternative ist. Also insofern denke ich, ist dieser Bonus eigentlich zur Charakterisierung der gesamten DDR nicht heranzuziehen. Ne? Denn als die DDR war, dann 49 und dann Anfang der 50er Jahre, da hatte sie dann letztlich doch die Strukturen, die auch bis zum Ende funktioniert haben. Nämlich nicht partizipierend, ne, von Leuten, also all diese Mitbestimmungsstrukturen waren alle sozusagen sehr, sehr stark zentralistisch und zunehmend zentralistisch organisiert. Das ist auch interessant. Man denkt, in 50er Jahren war es schlimmer, stimmt aber gar nicht. Eigentlich hat diese Zentralgewalt, in dem Falle der Partei, hat wirklich noch zugenommen. Die Strukturen sind noch gefestigt worden, lässt sich auch nachweisen, auch in der Wirtschaft. Und hatte dann wirklich in den 70er, 80er Jahren ihre Höhepunkte, ne? Verstaatlichung und so. Ja, so in diese Richtung würde ich sagen. Also ganz rigoros, auch wenn du jetzt vielleicht oder deine Hörer ein bisschen sauer sind. Es war auch nicht ein bisschen sozialistisch, auch nicht ein bisschen. Das würde ich schon sagen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir darüber so reden, egal ob der politische Feind das auch so sieht oder nicht. Das ist unsere Diskussion. Wir brauchen sie für die Zukunft, ne? Damit wir dieselben Sachen nicht normal machen.
Ja, ob die Hörer jetzt sauer sind, weiß ich nicht genau. Aber was mich noch interessieren würde, wie du das einschätzt, in welchem Spektrum gibt es denn Kritik? Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass durchaus Kritik existiert, auch aus der Linken. Aber das sieht ja jetzt in der Partei Die Linke sicherlich komplett anders aus, wobei das jetzt auch keine homogene...
In der Partei der Linken, weil ich habe da auch ein paar Diskussionsrunden erlebt und kenne auch einige. Da dominiert doch, denke ich, also bei den Klügsten jetzt, nicht bei den ganz Vergreisten, sondern ich meine es wirklich, es gibt ja auch eine Menge kluger Leute da, ne? Da dominiert, denke ich, schon diese von mir in der dritten These benannte Art der Kritik, nämlich einfach zu sagen, das war schon alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte, aber eigentlich waren die juristischen, die objektiven, die strukturellen Bedingungen gegeben, es ist irgendwie durch die falschen Leute oder durch die falschen Vorgänge und so weiter nicht gut ausgefüllt worden. Also mit denen würde ich sehr stark auf dieser Ebene diskutieren und sagen, Moment mal, mein Leben, was heißt hier juristisch oder was heißt hier gute Voraussetzung? Ist denn Verstaatlichung per se wirklich eine gute Voraussetzung, ne? Oder gehören dazu nicht noch andere Prozesse, damit es dann eben eine gute Voraussetzung ist? Das ist übrigens aktuell, ne, für heute. Verstaatlichung an sich, darum geht es überhaupt gar nicht. Es natürlich geht um eine bestimmte demokratisierte oder weiß ich nicht was. Anders organisierte Verstaatlichung. Und es kommt natürlich auf den Staat an, der da verstaatlicht und so weiter und so fort.
Ja. Und dann die Frage in die genau die entgegengesetzte Richtung sozusagen. Ja. Wir sind ja, wie gesagt, im Jahr der Wendefeierlichkeiten. Wenn du dir das anschaust, wie sieht denn da der Umgang mit der DDR aus?
Durch wen?
Durch die Linke. Gerade eben nicht durch die Linke, sondern wie gesagt, durch diejenigen, die sozusagen, die jetzt feiern.
Naja, das fragst du mich doch nicht allen Ernstes. Ich meine, das ist doch, wie es aussieht. Ist doch nicht zufällig, dass ich nicht auf solche Veranstaltungen gehe. Naja, das ist ganz klar. Das ist eine teleologisch Sieger der Geschichte. Es lief alles darauf zu, auf das, was wir jetzt haben, auf die deutsche Einheit, auf den Mauerfall sowieso, ist der Höhepunkt vom Ganzen. So ungewöhnlich ist es natürlich nicht. Ich glaube, dass nach der französischen, also nach jeder Revolution und nach jeder Bewegung, die dann an der Macht sind, die feiern das als Bewegung zu ihnen hin, ne? So, und das passiert auch wieder. Das ist natürlich, es gibt dann auch kompliziertere Sachen, so in der ehemaligen Bürgerbewegung, und da sind wir auch ständig in der Auseinandersetzung. Das ist schon richtig, da gibt es dann zum Beispiel, da muss man dann argumentieren, dass es Unsinn ist, zum Beispiel jüngst, wie ich hörte, hab's gar noch nicht gelesen, wird sich darauf fokussiert, in bestimmten Teilen der Bürgerbewegung, dass die Massen, die Volksmassen und auch die meisten Bürgerbewegungen eigentlich diese deutsche Einheit von Anfang an so im Blut hatten, also im Kopf, im Blut, in mentalen Bereichen und so. Und es ist natürlich was dran. Ich weiß auch, dass die DDR-Bevölkerung diese ganze Teilung immer als unnatürlich empfunden hat. Große Teile, ne? Das kann man auch nicht ignorieren. Da sind wir auch ein bisschen blöd gewesen, dass wir das so ignoriert haben. Aber was die Bürgerbewegung betrifft oder was den Wunsch betrifft, auf eine Einheit loszusteuern, daran hat überhaupt kein Mensch im Sommer gedacht, 89, sondern da ging es wirklich um die Alten zu stürzen und was Neues aufzubauen, was es auch immer sein mag, ne? Und zwar in der DDR. Also da müssen wir uns schon auch mit auseinandersetzen, klar. Also ja, das ist die klassische Sieger der Geschichte. Aufarbeitung jetzt hier. Aber das Blöde ist eben, dass wir uns in die Ecke drängen lassen und aus dem Grunde nicht unsere eigenen Argumentationen, ne, entwickeln. Und darum freue ich mich darauf, dass das heute Abend passiert.
Ja, genau. Wie gesagt, um 19.30 Uhr im Coney Island. Vielleicht noch eine Frage, um dich mal so ein bisschen vielleicht aus deiner Perspektive als Historikerin zu locken oder vielleicht auch gerade nicht. Was ich sozusagen mitnehme aus der Geschichte der DDR oder vielleicht auch der Wende, ist in wenigen Worten gesagt, dass eben Kommunismus nicht funktioniert, indem man die Macht in einem Staat übernimmt. Würdest du das ähnlich sehen als die Lehre sozusagen?
Ja, das ist, also Entschuldigung, weil ich ein bisschen etwas simpel meine höchst komplizierten Thesen zusammengefasst. So sehe ich das, ja. Das ist sicherlich nicht Kommunismus oder oder die Alternative. So kann man das sicher auch formulieren. Weil es ist ja auch eigentlich, ja, jeder, der nicht ein bisschen blöd ist, weiß ja auch, dass, sagen wir mal, der Wechsel von Personen, ne, so, hat noch nie in der Geschichte wirklich irgendwas. Da muss schon noch was anderes passieren. Ja, da würde ich dir zustimmen. So einfach ist das alles nicht. Außerdem ist überhaupt die Frage, aber das ist ein Riesending und da habe ich auch nicht meine richtige Haltung zu, ob eine wirkliche Alternative gesellschaftliche zum Kapitalverhältnis irgendwas noch mit in dem Sinne Machtergreifung im Staat oder überhaupt irgendwo zu tun haben wird. Ne? Ob das nicht ein ganz anderer Prozess ist, wo irgendwie doch ja eine ganze gesellschaftliche Strukturumwälzung passiert. Aber das möchte ich jetzt nicht noch diskutieren, das ist zu viel.
Ja, stimmt. Ist ja auch schon genug mit der Frage, was war eigentlich die DDR heute Abend sozusagen zu besprechen?
Darf ich mal schnell den gemeinen Satz noch sagen? Den habe ich einfach vergessen. Die DDR war eine Ausbeutergesellschaft eines bestimmten Typs. Also das muss man dann gucken, ne? Okay. Aber diesen Makel hat sie eben nicht abgelegt. Und insofern sind wir mit der Wende von der einen Ausbeutergesellschaft in die nächste gerutscht, die nun wirklich nicht schöner ist und haben uns da irgendwie zu positionieren, was wirklich kompliziert ist, ne? Sorry, aber das musste ich schnell noch sagen.
Das ist sehr, sehr okay. Und ja, für alle, die jetzt gerade zugehört haben und gedacht haben, das möchte ich mir anhören oder da möchte ich sogar mitdiskutieren. Wie gesagt, heute Abend 19.30 Uhr im Coney Island. Renate Hörtgen wird da sein als Historikerin. Kommt aus Berlin heute im Laufe des Tages wahrscheinlich noch. Mhm. Ja, und 19.30 Uhr geht's los im Coney Island. Ja, mehr Informationen gibt's auf left-action.de. Ja, und ich bedanke mich erstmal bei dir, Renate, für das Gespräch und ja, wünsche eine schöne Veranstaltung heute Abend.
Okay, kommt doch auch.
Eine Kontroverse hoffentlich, natürlich.
Wir
okay, gut. Tschüss. Bis dahin. Danke. Tschüss.